Hallöchen, liebe FreundInnen von diesem Podcast, der noch Cobains Erben heißt. Ja, wir arbeiten daran, dass wir, wir arbeiten an einem neuen Namen. Da hat der Jonathan gepostet, also kommentiert, hat gesagt, ich höre die gerade am 1. April und ich frage mich, ist das ein April-Scherz? Nein, Johnny, es ist kein April-Scherz. Wir meinen es ernst.
Jawohl.
Ja, schön, dass ihr zuhört und hier euch wieder für das Thema interessiert.
Herzlich willkommen. Haben ja auch einige von euch in der Hossertalk-App kräftig mitdiskutiert.
Voll gut,
ne? Ja. Kofi hat ja die Frage gestellt, ob ihr irgendwelche Ideen habt für den Namen. Und da kamen auch ein paar schöne zusammen und viele Leute haben sich beteiligt. Also das ist für uns natürlich schön, ne? Weil wir manchmal das Gefühl haben, ja, wer hört schon Cobains Erben irgendwie so?
Genau.
Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir den Namen ändern wollen, weil wir Fame und Berühmtheit wollen und das Gefühl haben, Cobains Erben, da denken die Leute, es geht um Nirvana oder so.
Genau, und wir würden gerne mal ausprobieren, ob es vielleicht möglich ist, dass dann auch mal andere Leute hier reinstolpern, die sich einfach grundsätzlich für die Themen Pop, Kunst und Spiritualität oder sowas interessieren. Das wollen wir einfach mal ausprobieren.
So ist es.
Du hast ja nicht so gute Erfahrungen gemacht mit Namensänderungen.
Nee, mit Namensänderungen habe ich überhaupt keine guten Erfahrungen gemacht. Also für NIM2 war das damals schon echt ein ganz schöner Einbruch, ehrlich gesagt. Gut, es war noch vor der Hochzeit des Internets. Also und nun ist ja Podcast ein Internetphänomen. Also es ist ja sozusagen etwas, die Leute, die Cobains Erben abonniert haben, die werden dann irgendwann sehen, oder steht ein neuer Name. Aber es ist immer noch der gleiche. Also da, das ist nicht so wild. Und dann spricht es aber hoffentlich vielleicht auch noch ein paar neue Leute an, sozusagen. Bei Super 2 damals, da gab es einfach auch kein Forum, um das intensiv zu bekannt zu machen. Ich glaube, es gab sogar eine Meldung in der IDEA damals, so eine ganz kleine, weißt du, Super 2 hat Streit mit dem, NIM2 hat Streit mit dem Bonbon-Hersteller, müssen ihren Namen ändern. Aber das ist dann irgendwie so ein kleines Ding und vielleicht kam das auch noch mal in der Dran oder so, aber so, dass sich das rumspricht und den Leuten im Kopf bleibt, da haben wir einfach die Erfahrung gemacht, super viele Leute kamen 10 Jahre später noch, ach, euch gibt's noch? Ja, das habe ich ja gar nicht gewusst. Und ihr heißt jetzt Super 2. Aha, weißt du so, also ist nicht gut. Namenswechsel ist eigentlich nicht gut.
Alle Veränderungen, deshalb hat ja der Schmitti dann auch den Satz erfunden, never change a running system.
Genau.
Ja, und wir haben ja ein bisschen Ähnliches erlebt, weiß ich nicht genau, ob das bei meinem Ausstieg bei Hossertalk, ob das dann auch irgendwie so ein immer wenn man so eine Zäsur macht, sagen Leute vielleicht, oh, jetzt ändert sich was?
Genau.
Weiß ich nicht, ob ich jetzt noch mitgehen will.
Ja, genau. Und ehrlich gesagt habe ich das auch schon oft gemacht bei irgendwelchen Podcasts oder so. Irgendwas ändert sich und dann, mal gucken. Und dann bleibt so ein Podcast unter Umständen dann eher unter ferner Liefen und irgendwann hat man ihn dann vergessen. Ne? Also habe ich auch schon, ne? Oder keine Ahnung, irgendeine Band, die ein Album rausgebracht hat, was mir nicht gefallen hat, beim nächsten Album habe ich dann das vielleicht nicht sofort gehört. So, weißt du, wie ich meine? Und dann irgendwann rutscht sowas nach hinten. Ist ja gar nicht böse gemeint, aber es passiert einfach. Und Menschen, die nun davon abhängig sind, dass sie Aufmerksamkeit generieren, wie wir, sollten sich das gut überlegen. Aber
ja, und denkst du trotzdem, ist es ein Versuch wert, einen neuen Namen einzusetzen?
Weil, wie gesagt, ich glaube, Cobains Erben hat ja relativ treue Hörer und Hörerinnen. Also ich glaube, da gibt es nicht so wahnsinnig viel Wechselhörer, die das, sondern wir haben eine kleine, feine Gruppe von Leuten, die uns treu hören, so, würde ich sagen. Ja, ja. Und die kriegen das auf jeden Fall mit. Und die Hoffnung wäre halt, dass wenn irgendjemand bei Podcasts nach dem Thema Kunst sucht, dass der dann bei unserem neuen Podcast landet, weil das mit dem Titel steht. Und bei Cobains Erben würde er halt nicht landen. So.
Richtig, genau, stimmt. Ja, bei unserem neuen alten Podcast, der dann jetzt ja auch schon fast 100 Folgen hat. Wir haben ja bald die 100.
Ist auch irre.
Ist auch gar nicht schlecht. So.
Ja, also es ist, gesagt, weißt du noch, als wir bei Hossa Talk die 50. Folge hatten, ja, und schon dachten, das ist ja wahnsinnig viel. Und dann irgendwie, ja, 2 Jahre später kam die 100. Folge und wir dachten, wir flippen aus, ja, sozusagen. Wir flippen aus. Ich glaube, da haben wir sogar eine Folge gemacht, die 100. und irgendwie Wahnsinn. So. Ja, jetzt sind wir bei Hossa Talk bei über 250. Und bei Cobains Erben sozusagen, was wir ja so ein bisschen nebenbei angefangen hatten, fast bei 100. Also es ist schon...
Ja. Also die Verhältnismäßigkeiten verschieben sich ein bisschen. Ne? Wenn man so lange podcastet, dann denkst du, ja, 100. Ja, genau. 100, hatte ich schon mal.
Ja, genau.
Ja, also es gab hier echt ein paar ganz coole Vorschläge in der Gruppe. Und der letzte kam heute von Markus.
Ja.
Und Markus schlägt vor, nicht heute.
Sehr geil. Eigentlich super geil. Nur leider hat er das gleiche Problem wie Cobains Erben.
Genau.
Aber fantastischer Vorschlag.
Ja, fand ich auch. Heute. Ich lese hier noch Kulturecho oder.
Oh, das klingt aber sehr nach Feuilleton.
Ja, schon, genau. Ne, so. Hossas Art in Vielfalt von Thomas. Kosmos und Krawall fand ich auch nicht schlecht.
Oh, auch geil. Auch nicht für eine Punkband wäre das ein guter Titel.
Oh, das ist ein richtig geiler Punkbandtitel. Das finde ich auch.
Kosmos und Krawall. Geiler Punkband-Name.
Ja. Also, wer war es? Stefan, der hatte so einen kreativen Flow, der hat da einiges rausgehauen an wirklich ziemlich coolen Sachen auch, ja. Stefan, muss ich mal sagen. Also wirklich, Rockin' Art lese ich hier noch von Milena.
Mhm.
Ja, coole Sachen. Kunstrausch, ja, von Marian.
Also, Kunstrausch finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich gut. Kunstrausch finde ich ehrlich gesagt sogar ziemlich geil, ey.
Kunstrausch? Ich mochte den auch auf Anhieb.
Ja.
Ich habe mit irgendjemandem geredet, so eine Frau, vielleicht war es meine, ich weiß nicht mehr genau, jedenfalls die Person hat gesagt, echt, habe ich schon mal gehört, Kunstrausch. Ja. Müsste man mal googeln. Man muss solche Namen dann vielleicht auch einfach mal so gegen googeln und gucken, ob man die nimmt oder nicht.
Aber ist auf jeden Fall Kunstrausch. Kunstrausch, also da wäre zumindest das Wort Kunst mit drin, das wäre schon mal was.
Und das Wort Rausch auch, was auch nicht schlecht ist.
Ja, also ehrlich gesagt, den lasse ich mal auf der Liste. Also den,
okay.
Eigentlich haben wir ja schon einen Favoriten, den wir, glaube ich, noch nicht verraten wollen, oder, Goofy?
Nee, den wollen wir noch nicht verraten. Ja. Es ist ein bisschen so der sagen wir mal, der Bürobeamte unter den Namen. Unser Name.
Ja, genau. Genau, ist so ein bisschen bieder, aber ich glaube, er erfüllt ziemlich seinen Zweck. Aber also Kunstrausch.
So ein 9-to-5-Name.
Aber Kunstrausch
hat was.
Kunstrausch hat ein bisschen mehr Punk als das, was wir uns überlegt haben, ehrlich gesagt.
Ist richtig. Hat tatsächlich ein bisschen mehr Punk.
Also ich.
Wir werden da mal so eine engere Auswahl. Ja. Wir haben jetzt wirklich, also ihr habt super toll mitgeholfen. Vielen Dank, Leute, für euer Engagement. Wir haben da einen ganzen Pool an wirklich tollen, verrückten Namen. Wir müssen die einfach mal durchgehen. Wir gehen ja bald auf Rudeltalk-Tour. Ne? Da haben wir ja, das heißt, jetzt, wo diese Folge rauskommt, waren wir bereits auf Rudeltalk-Tour.
Da sind wir schon wieder zurück. Ja.
Genau. Aber das sage ich dir jetzt, weil wir nehmen das jetzt auf, bevor wir auf die Tour gehen. Da haben wir ein bisschen Zeit, um über alles nachzudenken. Wir sollten vor dem Sommer eine Entscheidung treffen, auf jeden
Definitiv.
Fall.
Definitiv. Ja. Ja, vor dem Sommer wird eine Entscheidung. Also, bevor wir in die Sommer, also die letzte, also spätestens die letzte Folge vor der Sommerpause wird schon unter dem neuen Namen erscheinen.
Genau.
Vielleicht sogar auch die letzten 2 Folgen oder
so. Ist es.
Also, das wird jetzt in schnellen Schritten.
Genau. Du, die oder der du jetzt zuhörst, wenn dir noch eine Inspiration kommt, du träumst etwas, Gott besucht dich heute Nacht, schreib es in die Kommentare.
Genau.
Ja. Wir sind immer noch offen und gespannt und mal gucken, was passiert.
Ja, und dann haben wir noch ein paar Ansagen, die wir schnell durchrattern wollen. Wir sind mit Hossa Talk auf dem Kirchentag.
Ja, wir sind am 1. Mai, sind wir live zu hören. Donnerstag, der 1. Mai, 14 Uhr in Halle 6 auf dem Messegelände Hannover.
Genau, und wenn ihr schon beim Kirchentag seid, dann könnt ihr natürlich auch noch zu Super 2 kommen. Wir spielen nämlich auch am Donnerstag, dem 1. um 19 Uhr auf der Isenhagener Straße, Forum St. Josef. Da spiele ich mit Super 2.
Ja.
Und dann, ich sag mal, meine ganzen Termine am Kirchentag.
Okay, mach mal.
Dann bin ich am Samstag, dem 3. Mai mit Popcorn Culture um 13 Uhr. Auf welcher Bühne weiß ich jetzt gerade nicht, aber findet ihr im Programm raus.
Auch auf dem Kirchentag?
Auch auf dem Kirchentag, ja. Und dann noch am gleichen Tag, am 3. Mai um 15.30 Uhr mit Super 2 haben wir noch ein Konzert. Und abends sind wir auch noch bei der großen Kabarettgala dabei.
Stark.
Jo,
also nicht schlecht.
Ich bin dieses Mal viel am Kirchentag.
Richtig viel. Jo. Ich trete noch mit den ganzen Poetry-Talkern auf, zweimal am Freitag. Jeweils im Künstlerhaus, im kommunalen Kino in Hannover. Einmal vormittags am Freitag, den 2. Mai. Ich weiß nicht mehr genau die Uhrzeit, ich glaube 11, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das ist mehr so eine Art Spoken-Word-Lesebühne, die wir da machen.
Ja.
Und dann machen wir nochmal einen richtigen Poetry-Talk nachmittags um 15, von 15 bis 16 Uhr. Freitag, 2. Mai.
Das ist echt cool, Gofi, weil ich habe am 2. Mai quasi nichts. Also da,
wie cool.
Ja, also da, wenn ich, also da komme ich vielleicht vorbei. Also habe ich eigentlich Bock drauf.
Ja.
Es sei denn, es spricht Richard Rohr irgendwo oder so dann.
Ja, wenn er noch lebt.
Ja, ja, genau. Nee, ich glaube, der lebt noch, aber ich vermute nicht, dass er beim, also das ist jetzt ja ein echt richtig, ein richtig alter Mann, aber
ja,
den habe ich ein paar Mal beim Kirchentag gesehen und es war jedes Mal wirklich Bombe. Also das war ein Erlebnis.
Wirklich, ja. Der war öfter mal auf dem evangelischen Kirchentag.
Genau, also ich habe mindestens zweimal am Kirchentag gesehen.
Wie cool.
Würde ich sagen. Ja.
Ansonsten, wenn ihr es nicht schafft, beim Kirchentag zu einem Poetry Talk zu kommen, dann kommen der Marco und ich, Marco Michalczyk und ich, vielleicht zu euch in die Nähe, denn wir sind am 20. Mai mit Poetry Talk in Heidelberg im Lichtpunkt. Wir sind am 21. in Stuttgart in dem Café in der Martinskirche unten, also der Kesselkirche in Stuttgart. Dann sind wir in Wintersulgen am Donnerstag, den 22. in das Landei. Das ist allerdings schon ausverkauft, fällt mir gerade ein. Zum Glück, also großartig, ne? Also
ja, geil.
Alle Tickets sind weg. Dann sind wir in Abon auf der Schweizer Seite des Bodensees am 23. Mai. Und dann sind wir noch in München am Samstag, den 24. Mai in der Sprachschule Edeltraut.
Richtig lange Tour, ey.
Richtig schön. Fünf Abende hintereinander.
Ja, Bombe.
Hm.
Genau.
Das macht Spaß und schlaucht.
Ja, ja, danach bist du durch, ne?
Also danach bin ich durch.
Ich bin nach so einer Tour immer erstmal.
Ich auch. Ich auch.
Komplett
ich bin auch richtig,
im Arsch.
Richtig kaputt.
Also, ja. Ist so.
Aber das Gute, was ich jetzt neulich mit Jasmin nicht gemacht habe, war so viel Alkohol trinken.
Was?
Und ich sag dir, ja, da hält man ein bisschen länger durch.
Ja, das glaube ich, aber dann ist doch der Spaß halbiert.
Ja, nee, das musste ich deshalb machen, also jetzt einfach mal, um so intime Details auszuplaudern, weil ich musste mir zweimal mit Jasmin das Zimmer teilen.
Oh.
Und wenn ich Alkohol trinke, schnarche ich halt. Und das wollte ich ihr einfach nicht antun.
Ja.
Und dann habe ich halt verzichtet und habe immerartig versucht.
Du bist ja ein Christ, glaube ich. Du bist ja ein richtiger Christ.
Ja, ich bin so ein richtiger Christ.
Du bist so ein richtiger Christ. Antun.
Nur in Würzburg, da hatte ich ein eigenes Zimmer. Da konnte ich dann auch ein bisschen mit meinem Freund noch abends noch schön lange Bier trinken.
Ja.
Das war dann auch gut.
Ist immer scheiße, wenn man zusammen untergebracht wird. Das ist nicht gut. Ja, aber noch als letzten Termin, einfach um ihn mal gesagt zu haben. Am 17. Mai sind wir mit Hossa Talk nochmal live auf dem Kirchentagsfest in Würzburg. Also das ist ein Stadtkirchentag. Ich glaube, Stadtkirchentag heißt es. In Würzburg mit Hossa Talk live. Am Nachmittag. 17. Mai war das, glaube ich. Genau.
Cool. Ja, stimmt. So. Der musste auch noch rein, der Termin.
Ja, das sind jetzt die Mai-Termine quasi, die wir jetzt, mit denen wir um uns schmeißen.
Genau. So ist es. Okay, dann lass uns doch mal reinstürzen.
Jawohl.
In die Sache. Ja, du hast mal wieder einen Film-Edit. gemacht.
Jawohl.
Und was für ein?
Ja, ist schon ein ganz schönes Monster, gell?
Es ist ein ziemliches Monster geworden und ich bin sehr, sehr gespannt, wie du das gemacht hast und was du dafür verwendet hast und so. Also, ich kann es dir mal sagen und dann übergebe ich an dich. Also, du hast einen Watchmen-Film-Edit gemacht. Die Verfilmung des fantastischen Comics von Alan Moore und Dave Gibbons, Watchmen, die ursprünglich verfilmt wurde, das mal von Zack Snyder.
Genau, 2009.
Und genau. Und da gab es dann jede Menge Filmmaterial, womit du arbeiten konntest, anscheinend.
So ist es. So ist es. Ja, mal kurz eine Frage. Wie hat es dir denn gefallen? Also ich meine, das ist ja immerhin 4,5 Stunden, die ich den Menschen zumute. Und mir ist schon bewusst, das ist schon ganz schön lang. Aber es ist damit halt auch ein umfassendes Erlebnis. So, ich erzähle gleich noch ein bisschen dazu.
Ja, ich fand die Länge gar nicht so erschreckend.
Ja.
Ich habe das ziemlich cool gefunden. Allerdings ist da ja wirklich wahnsinnig viel Material drin. Und es ist jetzt dein Film-Edit, kommt dem ursprünglichen Comic wirklich sehr, sehr nah.
Ja, ne?
Wo ja die Story immer wieder unterbrochen wird mit Nebenstories, Hintergrundstories, Rückblenden, Fließtext. Es ist ja ein Comic, wo plötzlich auch ganz viele Seiten einfach so Fließtext, Prosa, ne, steht. Genau. Und wo über die Geschichte dieser Superhelden, der Vigilantes und so erzählt wird und so. Und es ist unüblich, finde ich, als Filmerlebnis. Ich musste mich erstmal ein bisschen reingucken, weil ich dachte, oh, schon wieder eine Unterbrechung. Oh, jetzt gibt's eine Rückblende. Jetzt kommt also diese Doku über die Filmhelden und so. Und was ich gemacht habe, ist, dass ich mich neben den Fernseher gesetzt habe und immer das Comic, das habe ich nämlich, neben mir liegen gehabt habe, wie die Bibel sozusagen,
ja, geil.
Um zu überprüfen, ob das auch schriftgemäß ist, was du da, ob du da machst. Und dann war ich immer wieder erstaunt, weil ich gedacht habe, ja, stimmt, der Comic macht das auch so.
Ja.
Dieser harte Bruch, stimmt, der wird in der Comic-Geschichte auch jetzt vollzogen und da muss ich jetzt einfach durch. Und dann bin ich so ein bisschen, habe ich mich reingegroovt und der interessante Effekt war für mich, dass ich nicht einfach so immersiv in so diese Story reingezogen worden bin, sondern dass ich mir auch ganz viele Gedanken gemacht habe über die Probleme an sich. Also warum ziehen erwachsene Menschen Verkleidung an und kämpfen gegen Böse? Wie ist es um die politische Situation bestellt? Wie fühlen die Menschen sich? Welche Ängste haben die? Das heißt, all diese anderen Themen, die da mitkommen, das ist ja gar nicht so monothematisch, diese Geschichte, sondern nee, das ist ja so eine,
sagen, ja,
so polyphon. Das ist eine polyphone Geschichte, ne, könnte man sagen. Also ganz, ganz viele Stimmen. Und das hat mich dann eben auch beschäftigt.
Ja.
Und das fand ich ein sehr interessantes Seherlebnis, muss ich sagen.
Ja, und das macht der Comic ja auch.
Also, ja, genau,
richtig. Das ist ja genau das, genau, was der Comic erzeugt. Klar, es gibt eine Plot-Ebene, die auch immer wieder dann irgendwann sich weiterentwickelt und so weiter. Ja. Aber all diese Fragen, die du gerade gestellt hast, nach Identität, nach der Frage, was soll das überhaupt mit diesen Superhelden, Politik, politische Sachen und so weiter, nach News und Fake News und so weiter. Mitte der 80er Jahre, ich finde den Comic auch gerade wieder so aktuell, ne? Da geht es ja um Richard Nixon, der gerade seine 5. Amtszeit hat.
Ja, richtig.
Ja. Also es ist eine fiktive Welt, die quasi die dargestellt wird. Aber Richard Nixon in seiner 5. Amtszeit und jetzt haben wir in Amerika gerade einen Präsidenten, der auch mit dem Gedanken immer wieder liebäugelt, ob es nicht doch noch möglich wäre, noch mehr Amtszeiten und so weiter. Also das ist und dazu dann auch diese ganze, also es ins Totalitäre kippende, was die Nixon-Ära ja eh schon ein Stück weit hatte, und bei Watchmen wird das natürlich auf die Spitze getrieben. Auch das passt jetzt wieder. Also von daher ist schon der Comic ist eh grandios, finde ich. Also es ist schon Bombe, und genau, ich habe dazu jetzt einen Fan-Edit gemacht, der versucht hat, den Comic wirklich, dem Comic so nah, wie es irgendwie ging, zu kommen.
Ja. Müssen wir für alle die so leider irgendwie wirklich noch nicht wissen, mal kurz erzählen, worum es bei den Watchmen geht,
vielleicht? Wäre vielleicht gut.
Ja. Ich versuche das mal und du hilfst mir.
Genau.
Weil es ja nicht so ganz leicht ist.
Genau.
Aber ich meine, eigentlich kann man die Sache schon relativ stark eindampfen. Also es ist eine Geschichte, die sich in den 80er Jahren bewegt, die 1984, 85, so. Es gibt Helden, Superhelden, wobei das Super muss man vorsichtig aussprechen. Es sind Leute, die gut kämpfen können, die sich verkleiden und dann gegen das Böse, gegen das Verbrechen kämpfen.
Genau.
Und in der Welt, in der wir uns befinden, sind diese Superhelden aber inzwischen schon verboten. Es gibt einen sogenannten Keen Act, also vom Senator Keen, der gesagt hat, wir wollen das nicht mehr, wir haben die Polizei, das reicht. Das heißt, die sind eigentlich, diese Vigilantes, wie die genannt werden, sind eigentlich in Rente geschickt. Es gibt noch ein paar, die ihr Unwesen treiben. Dazu gehört der Held Schurke Rorschach, nach dem Rorschach-Test.
Genau.
Diese Flecken, der hat so eine Maske auf, wo sich diese Flecken immer bewegen. Dann gibt es noch einen, das ist der Dr. Manhattan. Und das ist ein Physiker, der durch ein Experiment, wie man das eben so aus Comics kennt, zu einem Supermenschen sozusagen geworden ist. Einem Menschen, der jetzt gottähnliche Züge hat.
Ja, das ist eigentlich auch der Einzige, der wirklich eine Superkraft hat, sozusagen.
Genau. Genau. Ja, wenn es irgendeinen Superman gibt, dann ist das der. Ja.
Aber der spielt eine Riesenrolle, weil Amerika mit ihm quasi eine Superkraft hat, die unvernichtbar ist und damit im Kampf gegen die Russen ein unglaubliches Bedrohungspotenzial hat. Ist. Also
genau.
Sprich, das, was man im Kalten Krieg mit der Aufrüstung versucht hat zu machen, immer stärker zu sein als die gegnerische, als der Sowjetunion, Warschauer Pakt und so, das braucht Amerika jetzt nicht mehr in dem Maße, weil sie haben Dr. Manhattan und Dr. Manhattan hat auch den Vietnamkrieg für sie gewonnen. Vietnam ist inzwischen der 51. amerikanische Staat. Und so, also das ist eine wichtige Figur, die auch für die ganze politische Situation eine wahnsinnige Rolle spielt.
Genau.
Und das ist eigentlich auch ganz schön gedacht, finde ich, weil das Schöne an den Watchmen, an dem Watchmen-Comic, finde ich, hier werden Superhelden mal wirklich gedacht. Also, ne, wenn sich Leute irgendwelche Klamotten anziehen, um das Böse zu und Masken aufsetzen, um das Böse zu bekämpfen, warum machen die denn das? Und zu was führt dann denn das unter Umständen? Mhm. Und wenn es dann hier tatsächlich mal so eine Superfigur wie Dr. Manhattan gibt, was bedeutet das denn dann für die Politik und so weiter? Also das ist, Watchmen ist nicht der typische Superhelden-Comic, sondern es ist schon auch eine Art Dekonstruktion des Superhelden-Genres, weil er viel intelligenter und eben nicht so, also er denkt viel hintergründiger über diese ganze Sache nach. So hast du dann auch haufenweise Rückblenden in die 30er Jahre, wo es die erste Superheldengruppe gab, also Heldengruppe, Vigilante-Gruppe gab, namens Minuteman und so. Und was du vorhin sagtest, ne, das geht dann immer auch gerne vor und zurück. Und der Comic erzählt einfach nicht gerade, aber er erzählt natürlich trotzdem eine Hauptgeschichte. Und die sollten wir natürlich nochmal kurz
erzählen. Und diese Hauptgeschichte ist eigentlich fast ein bisschen wie sowas wie ein Kriminalroman, denn einer dieser Helden, der Joker, wie heißt der?
Der Comedian,
nicht der Joker, wird getötet und niemand kann sich erklären, wie das passieren konnte. Ist einer der stärksten von ihnen, einer der skrupellosesten und der wird aus seinem Hochhausapartment aus dem Fenster geworfen und stirbt dabei. Und die große Frage ist, wer war das? Gibt es hier einen Maskenkiller sozusagen, einer, der es abgesehen hat auf diese Heldentypen oder was? Und diese Story entspinnt sich dann bis zu einem großen Ende. Diese Story macht deshalb auch Sinn, weil der Kalte Krieg droht, in einen heißen Krieg zu kippen. Also trotz des Dr. Manhattan stellen die Russen mehr und mehr Atomraketen auf und es kommt fast zum gegenseitigen Schlagabtausch, nuklearen Schlagabtausch. Die Menschen haben Angst und damit ist es auch eine ganz interessante parallele Geschichte zu unserer Geschichte heute, so wie wir heute empfinden. Also die Leute stehen vor ganz konkreten, direkten Bedrohungen und fragen sich, was hier abläuft. Und es stellt sich heraus, dass dieser Mord und nicht nur dieser Mord, sondern mehrere Morde, die dann passieren, verübt werden, weil jemand einen abgefeimten Plan entwickelt hat, wie er diesen nuklearen Schlagabtausch gerade nochmal abwenden kann.
Genau. Mehr sollte man vielleicht gar nicht sagen, damit die Leute, die das Comic tatsächlich noch nicht kennen oder auch den Film noch nicht kennen und Lust haben darauf, das Ende noch irgendwie für sie fassbar noch nicht gespoilert wird, sozusagen, ja. Oder?
Ja, können wir machen.
Genau. Also wir können ja dann ein bisschen verklausuliert darüber sprechen. Also du hast ja jetzt schon einen Teil verraten und wir müssen ja einfach nur nicht verraten, um wen es dann da geht und so
genau.
weiter.
Genau. Was hat dich jetzt bewogen, gerade diesen Film dir vorzunehmen? Warum hattest du Bock auf Watchmen?
Ja, okay, ich sag mal, also um die Vorgeschichte. Also, dass ich den Comic großartig finde, habe ich ja jetzt nun schon deutlich erwähnt. Also ich finde, es ist wirklich eine außerordentliche Geschichte, die hier erzählt hat, mit einer Filigranität und mit einem Mut, wirklich popkulturelle Zitate noch und nöcher und die Geschichte zu brechen an jeder erdenklichen Ecke quasi.
Das stimmt.
Ja. Das ist schon Wahnsinn. Also, dass das überhaupt funktioniert, ist irre. Aber es funktioniert. Also es ist wirklich stark. Und der Comic ist ja nun auch schon, der kam ja Mitte der 80er Jahre raus. Also der hat jetzt schon tatsächlich 40 Jahre auf dem Buckel. Mhm. Aber ich finde, ist fantastisch gealtert. Man kann den heute genauso gut lesen. Also große Empfehlung. So. Also man merkt, ich mag den Comic. Wobei, mein erster Kontakt mit Watchmen war tatsächlich der Film von Zack Snyder.
Ach wirklich, ja?
Ja, genau. Okay. Ich hatte den Comic vorher nicht auf dem Schirm gehabt. Ich kannte den gar nicht. Und Ende der, also 2009 kam der Film raus und der hat mich damals schon sehr fasziniert, weil er eben so eine andere Superheldengeschichte ist. Damals ging es ja auch mit dem Marvel-Universum gerade so richtig los. Ne? Und auch das Marvel-Universum hat ja versucht, auch ein bisschen auf gebrochene Helden zu setzen und so. Also macht da schon ein bisschen was anders als jetzt Superman und Batman Comics. So, ja, Batman ist auch ein gebrochener auf seine Weise. Aber es ist, also Marvel. Ja, egal. Also, was ich sagen will, ne, das war auch ein bisschen Trend, aber Watchmen hat diesen Trend begonnen, würde ich sagen. Also zumindest Superhelden in einer postmodernen Art und Weise zu brechen. Und das kommt bei dem Film nicht ganz so großartig rüber wie beim Comic, aber schon auch. Ne? Also mich hat der Film damals echt fasziniert, weil es einfach mal eine wirklich andere Superheldengeschichte ist, die nicht nur von Rums und Bums lebt, das zwar auch bietet, aber eben irgendwie eine merkwürdig andere Geschichte aus einem Paralleluniversum erzählt quasi. Mhm. Mhm. Naja, so, das war der erste Kontakt. Und dann habe ich, gibt ja von dem Snyder-Cut insgesamt drei verschiedene Versionen. Einmal den Kino-Cut, dann gibt es den Directors-Cut, der quasi noch mal eine halbe Stunde länger ist. Der Kino-Cut ist, glaube ich, schon 2:20 oder sowas. Dann gibt es den Directors-Cut, der ist, glaube ich, 30 Minuten länger oder sowas. Ich weiß nicht, ob ich die Minuten genau hinkriege. Und dann gibt es noch den sogenannten Ultimate Cut, der eben auch die Black Freighter Geschichte mit integriert.
Das musst du kurz erklären.
Das muss ich kurz erklären. Ja, die Black Freighter Geschichte, nämlich im Comic sieht man immer, da gibt es so einen Zeitungsverkäufer und da sitzt so ein Junge, der liest dort immer Comics. Und irgendwann fängt der Watchmen-Comic an, also nicht umzuswitchen, sondern hineinzuswitchen in das, was dieser Junge dort immer liest. Und zwar ist das ein Piratencomic mit einer sehr obskuren Geschichte von einem Boot, das überfallen wurde und jemand dann als einziger überlebt auf einer einsamen Insel und wie er dann von der Insel wieder wegkommt. Und diese Geschichte wird dann immer während des Comics quasi, also irgendwo zwischen reingehauen, siehst du plötzlich, geht diese Black Freighter-Geschichte weiter und mischt sich merkwürdig auch mit der realen Geschichte, die im Comic erzählt wird. Mhm. Also manchmal liest du nur die Aussagen des Sprechers, aber siehst die Bilder aus der realen Watchmen-Geschichte.
Oder, ja genau, richtig, genau, ja, so, ja, genau.
So rum, genau. Und auch das ist wieder so ein Wahnsinnsbruch, den diese Comics machen. Ein Comic im Comic. Also ja. Du liest einen Comic und du siehst jemanden einen Comic lesen.
Genau.
Und dann kriegst du mit, was dieser Kerl im Comic liest. Und das wirklich durchgezogen durch das ganze Ding. Also immer wieder quasi. Das ist schon krass. Und Snyder hat das natürlich im Kinocut und im Director's Cut, hat er diese Sache weggelassen. Aber er hat, das muss man einfach sagen, es gab dann erst eine DVD, wo es nur diese Black Freighter Geschichte als animierte Sache anzugucken gab. Und dann hat er eben diesen Ultimate Cut rausgebracht, wo das dann reingeschnitten ist. Mhm. Mit dem Unterschied, dass das dort dann einfach nur reine Animationsszenen sind, die keine Wechselwirkung zur tatsächlichen Watchmen-Geschichte haben. Also das, was im Comic das ganze Ding noch mal ein bisschen interessanter macht, gibt es bei diesem Ultimate Cut nicht.
Ja.
Ich persönlich bin auch ich mochte diese Animationen immer nicht so riesig. Also ich fand die nicht schlecht und so, aber ich finde, das hat den Film natürlich noch mal kräftig gestreckt. Mhm. Mhm. Das sagt der Mann, der jetzt einen 4,5 Stunden Fan-Edit gemacht hat.
Ja. Ja.
So, nun ist diese Watchmen-Welt halt echt groß. Also es gibt Spiele dazu, also Computergames und schon noch eine ganze Menge Material. Und jetzt kam letztes Jahr, und das ist der Grund, der mich dazu gebracht hat, diesen Fan-Edit zu machen, gab es eine neue Watchmen-Verfilmung, nämlich eine animierte. Eine animierte Watchmen-Verfilmung, die sozusagen in zwei Kapiteln, also in zwei Filmen, nochmal dieses Comic erzählt, sozusagen. Also als reine animierte Geschichte. So, ne? Also kein Real Life wie Snyder, sondern neu. Und der Witz ist ja, da ja beide auf dem Comic beruhen, habe ich als Watchmen-Fan habe ich mir natürlich das animierte Ding angeguckt. Ist auch, finde ich, ziemlich geil. Ist echt gut gemacht. Und hat auch andere Schwerpunkte als Snyder und so weiter. Ist auch tatsächlich noch einen Tick näher am Comic, finde ich, als ja. Snyder. Mhm. Aber spannend war, als ich den so guckte, dachte ich, meine Güte, das sind doch die gleichen Einstellungen wie im Film. Und natürlich, weil beide ja eine Comicvorlage haben, wo sie diese Einstellungen abbilden, sozusagen. Und während ich schon den ersten Teil guckte, dachte ich, da müsste man doch mal ein Crossover machen.
Ja.
Man müsste doch das mal zusammenschneiden, sozusagen. Ja. Real Life und diese animierte Verfilmung. Und mal gucken, ob das funktioniert und wie das geht. So, das war die Ausgangsidee. Und dann habe ich natürlich, und dann fängst du an, darüber nachzudenken, und dann habe ich gedacht, ich würde gerne, also wenn ich schon so arbeite, dass ich diese, also die Grundlage war der Snyder-Film, klar, diese animierten Sachen mit reinnehme, habe ich gedacht, dann würde ich auch gerne noch näher an die Comics kommen. Also dann soll sich's lohnen. Nicht nur einfach so ein bisschen Wechsel Real-Life-Footage und animierte Footage. Mhm. Und dann dazu muss man sagen, du hast ja vorhin erzählt, es gibt dann immer so Unterbrechungen von so Dokumentationen. Ne?
Ja, genau.
Weil das ist nämlich auch eine Sache, die der Snyder quasi im Nachhinein rausgebracht hat. Eine Pseudo-Doku, eine Mockumentary, könnte man sagen, wo wo einer von diesen alten Helden aus den 30er Jahren interviewt wird und quasi erzählt, wie das damals war und dann es aber auch Blicke in die heutige Zeit gibt und so weiter. Und das hat er natürlich auch deswegen gemacht, weil er auch die Comics liebt und ja in den Comics, wie du es schön gesagt hast, die haben ja 12 Teile und jeder Teil endet mit Presseberichten, Prosa, Kapitel aus irgendwelchen Pseudo-Büchern, die es nicht wirklich gibt, aber der Comic tut so, als gäbe es das wirklich. Und diese Presseberichte, Gerichtsakten und all das verschafft dieser Comic-Geschichte noch mehr ein Gefühl von, die gibt's wirklich. Ja. Ich lese hier keinen Comic, sondern ich lese einen Comic über etwas Wahres.
Und schafft quasi irgendwie Tiefe, ne?
Genau. Ja, so, es schafft Tiefe und es tut halt so, als sei das alles echt.
Genau.
Und das hat Snyder dann eben, wie mit seinem Black Friday Ding, hat er diese Dokumentation quasi als Bonusmaterial gemacht, so dass man zumindest das Gefühl hat, auch hier gibt es dieses Kompendium.
Genau.
So. Und ich habe jetzt überlegt, das war nicht meine Idee, ich habe auf einen anderen Fan-Edit zurückgegriffen, der das schon gemacht hatte.
Was hat der konkret gemacht?
Der hat diese Under the Hood-Doku schon reingeschnitten.
Ah, okay.
Da war ich auch super froh drum, weil ich habe ja schon 3 Monate an dem Ding gearbeitet. Ja. Wenn ich auch das noch hätte machen müssen und raussuchen müssen, welche Stelle kommt wann und so weiter, dann hätte ich da nochmal 2 Monate länger dran gearbeitet.
Ja.
Also ich finde super, dass es so ist, aber das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Diese, diese Pseudo-Doku, Mockumentary, nennt sich Under the Hood, so wie das Buch von diesem ehemaligen
Hollis heißt der, genau. Der ehemalige Night Owl, also ein Typ, der als Eule verkleidet durch die Gegend gezogen ist und dessen Nachfolger ist dann eine der Hauptfiguren in den Watchmen, aber der altgediente Held, der jetzt eben nicht mehr die Nachteule ist, der hat eben der hat das einfach mal so aufgeschrieben, so eine Autobiografie oder so, genau, das heißt Under the Hood, was lustig ist, weil er ist auch Automechaniker und genau. Under the Hood heißt natürlich auch unter der Motorhaube, aber es heißt halt auch unter der Kapuze sozusagen.
Genau.
genau.
Naja, und die Idee, und du hast natürlich recht, das unterbricht auch den Plotverlauf immer, aus dem Grund hat es Snyder, glaube ich, auch nicht gemacht, aber ich fand das reizvoll. Ich finde das super, weil es so eben auch jetzt nun in diesem Fan-Edit so tut, als gäbe es diese Welt wirklich. Ne? Weil das ist ja ein Fernsehinterview, was dann immer zwischengeschnitten wird. So als gäbe es diese Welt.
Ja.
So wie in den Comics eben auch. Genau. Und dann gibt es noch eine große Änderung, die Snyder am Ende gemacht hat in seinem Film. Nämlich, dass die Bedrohung, in die der ganze Film kumuliert quasi, die löst Snyder anders. Mein Fan-Edit heißt ja The Ultimate Graphic J-Extended Squid Cut. Jetzt liegt die Betonung auf dem Squid, weil im Comic wird eine Riesen, wie nennt man das, ein Squid, das ist wie das so ein
Tintenfisch oder was?
Ja, wie so ein Oktopus, quasi ein Riesen-Oktopus, so als ob das ein außerirdisches Wesen sei, nach New York teleportiert, um die große Angst, um die Menschen zu vereinen im Kampf gegen die Außerirdischen, die jetzt kämen. So.
Es wird ein außerirdischen Angriff gefaked, sozusagen.
Genau.
Genau.
Um die Menschheit sozusagen von ihrem Vorhaben, einen Weltkrieg zu beginnen, einen atomaren Weltkrieg zu beginnen, wo sie kurz davor stehen, zu einen gegen einen neuen Feind aus dem Weltall, sozusagen. Genau. Und das ist das auch ein bisschen Absurde, was das Comic ja macht. Das kommt auch ziemlich aus dem Nix irgendwie. Du denkst, what? So plötzlich nach New York, Millionen Tote und so weiter. Und der Zack Snyder in der Verfilmung von 2009 hat das anders gelöst. Es macht schon auch Sinn. Es ist gar nicht so blöd, wie er es gemacht hat. Aber alle Watchmen-Fans sagen halt, where's the fucking squid? Mhm. Ja, und die animierte Version bringt den Squid. Und so habe ich jetzt auch in Verbindung mit, es gab zwischendrin ja noch eine Watchmen-Fernsehserie und da gibt es eine Rückblende, wo auch der Squid vorkommt. Also in Verbindung mit Szenen aus der Fernsehserie und Szenen eben aus der animierten Version ist in meinem Fan-Edit, kann man nun das Kommen des Squid erleben und das ist dann schon auch sehr comic-mäßig sozusagen.
Genau. Ich würde gerne noch mal kurz darauf eingehen, auf die Parallelen zwischen der animierten Fassung und der Spielfilmfassung, weil es gibt wirklich Sequenzen, auch in deinem Edit jetzt, die wirklich atemberaubend sind. Zum Beispiel ist der Comedian gerade auf die Straße gefallen und dann fährt die Kamera hoch, bis zu dem Fenster, aus dem er gestürzt ist, immer höher und plötzlich geht das Bild über in die animierte Version.
Genau.
Und da siehst du, dass die Bewegungen in der animierten Version sich den Filmeinstellungen in der Spielfilmversion tatsächlich gleichen, oder? Also ja, es gibt unglaubliche Überlagerungen in den Versionen.
Ja, genau. Genau, ich habe das dann, weil ich beide Kamerafahrten quasi so gerne mochte, habe ich die auch nicht einfach nur übereinander gelegt, sondern tatsächlich das Ganze verlängert damit. Ne?
Ja.
Habe dann da noch Musik mit reingeschnitten, dass es funktioniert, sodass diese Kamerafahrt, dieses Hochhaus hoch bis zu diesem Fenster einfach noch ein bisschen länger ist als im Snyder-Film oder eben auch als in der animierten Version, weil ich die so geil finde. Also.
Ja.
Und weil ich es auch geil fand, dass es plötzlich aus dem Normalen in das Animierte übergeht und so. Also,
ja, das war schon cool. Was mir außerdem aufgefallen ist, ist, dass die animierten Charaktere wirklich die Dialoge der Schauspieler haben, oder nicht?
Das war eine Menge
Arbeit.
Da
kannst du auch nahtlos hin und her schneiden? Oder ging das nicht immer?
Natürlich nicht. Also das ist, die animierten Sachen werden ja auch von anderen Schauspielern gesprochen. So.
Aber stellenweise hat sich die Animation komplett dem, dem komplett entsprochen. Also Dialoge waren dieselben dann, oder was?
Ja, also zum Teil, ne? Also zum Teil sind es dann tatsächlich dieselben Dialoge, weil es ja die Dialoge aus dem Comic sind.
Ja.
Aber zum Teil auch nicht und dann musste ich ein bisschen tricksen.
Okay.
Also das war eine ganze Menge Arbeit, also gerade die Dialoge übereinander zu kriegen, weil natürlich andere Schauspieler dann auch den Satz länger oder kürzer sagen und so weiter. Das war mit die meiste Arbeit.
Das glaube ich.
Das so hinzukriegen, dass du auch, ich schalte ja quasi zwischen Real-Life-Footage und der animierten Footage immer hin und her. Ne?
Genau.
Klar, es gibt auch Sequenzen, die sind mal nur reine Real-Life-Footage und dann gibt es welche, die sind auch nur voll animiert. Aber interessant wird es natürlich da, wo ich hin und her cutte. Und das war schon eine Menge Arbeit, sag ich dir.
Ja, glaube ich.
Ist auch ein bisschen verrückt, aber ich habe mich auch gefragt, ob das überhaupt irgendwen interessiert, sowas. Aber ich hatte so einen Spaß daran, weil ich ja das Comic auch so liebe und weil ich auch den Snyder-Film so liebe, so wirklich gerne mag. Und irgendwie hatte ich gedacht, ich will quasi die ultimative Version haben. Nun auch, also um nochmal ganz kurz auf Black Freighter zurückzukommen, nun auch mit einer Black Freighter-Version, die tatsächlich viel näher an der Art ist, wie das Comic Black Freighter erzählt, weil ich das jetzt aus der animierten Version genommen habe und ich dann nur am Ende sozusagen die tatsächlichen Zack Snyder animierten Sachen auch noch dazu genommen habe.
Jetzt verstehe ich das überhaupt erst. Es gibt also tatsächlich zwei Filme quasi, ja, in denen der Black Freighter, ja, gezeigt wird. Also in, genau, der animierten, genau, Watchmen-Fassung gibt es, kommen die Black Freighter-Sachen nochmal anders, genau, vor. Also in den,
ja, da sind die halt, damit geht es ja in meinem Edit auch los.
Ja.
Der Junge liest das Comic und du siehst die Comic-Panels. Die bewegen sich, genau, ja nicht.
Ja, richtig.
Du hörst nur die Stimme des Erzählers, wie er sagt, und dann ist das passiert. Und du siehst quasi halt den Comic sozusagen.
Und der sieht, ne, total toll aus, weil der wirklich auch ausdruckt wie so ein Rasterdruck auf Papier. Sieht, ja, ganz fantastisch aus.
Ja, das, ja, ist irre, ne?
Mhm,
und, ja, das ist natürlich in der animierten Fassung auch ein geiles Stilmittel, weil du hast die ganze Zeit bewegte Animationen und dann siehst du diesen Jungen ein Comic lesen,
ja,
und dann siehst du Comicbilder sozusagen.
Ja. Ja.
Und die mischen sich aber dann eben ähnlich wie im Comic dann mit der tatsächlichen Handlung der Watchmen-Erzählung.
Ah, wie gut. So. Okay.
Genau. Ja. Und das fand ich viel überzeugender, als wie Zack Snyder das in diesem Comic-Ding gemacht hat, in seiner animierten Fassung. Und deswegen habe ich das dann aus diesem Watchmen Chapter 1 und 2 übernommen und nur am Ende auch, um das Ganze ein bisschen zu steigern,
ja,
habe ich dann Teile aus dem Animierten genommen und die dann auch zum Teil gemischt wiederum, was dann auch einen ganz coolen Effekt hat.
Ja.
Und aber auch das gibt dem Ganzen natürlich nochmal ein bisschen mehr Länge. Also man hätte natürlich auch gut darauf verzichten können, ne? Also der tatsächlichen Geschichte fehlt ja nichts, wenn du dieses Black Freighter-Ding weglässt.
Mhm.
Aber so ist es im Comic ja auch.
Ja.
Und das ist ja das Geile, dass das Comic eben diese zerbrochene, postmoderne
Erzählweise
hat, ja, die wirklich, ja, also plötzlich Dinge reinbringt, wo du denkst, hä, wo bin ich denn gerade?
Ja, total.
Aber irgendwie findest du immer wieder raus, wo du gerade bist.
Ja.
Also das macht das Comic dann wiederum auch ziemlich gut. Und das habe ich dann eben auch versucht, mit diesem Fan-Edit so zu machen, dass, ja, dass es wirklich dem Comic halt sehr nahe kommt.
Genau,
ja.
Obwohl, und dann habe ich es ja auch genau richtig gemacht, mit dem aufgeschlagenen Comic, ja, auf den Knie sozusagen deinen Film zu gucken. Ich habe es dir vorhin schon mal gesagt, mir ist es immer wieder passiert, dass ich den Film gestoppt habe, also deinen Schnitt gestoppt habe und gesagt habe, warte mal, kommt das wirklich im Comic vor? Dann habe ich nachgeschlagen und tatsächlich, es kam im Comic vor. Ich konnte mich aber nicht mehr erinnern. Gut, es ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass ich den gelesen habe. Aber es ist ja eben auch so komplex erzählt und man muss sich schon ganz schön konzentrieren, ne, um da alles mitzubekommen. Manche Dinge habe ich tatsächlich nicht mehr so auf dem Schirm gehabt.
Ja,
vielleicht,
ja,
habe ich es sogar schon beim Lesen irgendwann nicht mehr so richtig gerafft, weil die Erzählebenen sich dermaßen überlagern, dass man manchmal so gucken muss, also, was ist denn jetzt hier für mich gerade entscheidend? Also, da, ja, gibt es zum Beispiel diesen Zeitungshändler, der steht immer in der Ecke. Da gibt es den kleinen schwarzen Jungen, der liest immer dieses Black Freighter Comic. Und dann kommen natürlich die Beschreibungstexte des Black Freighter Comics, werden in das Bild eingeblendet, während ihre Dialoge sich drüber überlagern. Das heißt, es ist immer eine Gleichzeitigkeit.
Genau, genau.
Und du musst höllisch aufpassen, finde ich. Ja. Erstmal, um beides überhaupt inhaltlich nachzuvollziehen, worum geht's denn da gerade? Ja. Und dann irgendwann auch mal noch zu merken, ah, das bezieht sich ja sogar irgendwie auch gerade gegenseitig, genau, aufeinander und so. Ne?
Also, weil diese, also es kommentiert sich gegenseitig quasi. Ne?
Total, es ist ein ständiges, ja, gegenseitig Kommentieren. Ja,
ja, ja, genau. Ja, das ist halt irgendwie dieses Genie dieses Comics, weil das so komplex ist und es in seiner Komplexheit und das auch wirklich von A bis Z geht, also die ganze Strecke quasi, dich nicht schont,
ja,
und es trotzdem schafft, dich A bei der Stange zu halten, dich B, obwohl es diese Sonderwege geht, auch dich verstehen zu lassen, warum es die geht, zumindest manchmal erst ein bisschen später, aber, ne, wenn du dann merkst, oh, jetzt wird hier diese Black Freighter-Geschichte nur quasi der, du liest nur die Erzählblase und du hast aber ein Watchmen-Bild und die Erzählblase aus dem Comic quasi,
ja,
kommentiert aber diesen Teil der Geschichte von Watchmen, also die du von der eigentlichen Geschichte, die du gerade siehst.
Genau.
Und das ist schon alles, ist einfach unfassbar irre gemacht. Ja. Also.
Ich habe eine Idee, wo ich gleich gerne hin möchte, aber was mir jetzt einfach nochmal aufgefallen ist beim Schauen, es wird sich wirklich treu an die Comicvorlage gehalten. Also so gut es halt irgendwie geht, ne? Und mir ist dabei nochmal neu aufgefallen, dass ja auch das Zeichnen des Comics oder das, ich sag jetzt mal, das Komponieren des Comics selber ja auch irgendwie so eine Art Arbeit mit Perspektiven und Filmeinstellungen ist. Das ist ja total interessant. Nur so sind ja solche, also weißt du, wir haben vorhin über diese Kamerafahrt, die Hochhausschlucht nach oben, darüber geredet.
Genau.
Das ist eine Perspektive, die im Comic ja schon vorgegeben wird, sozusagen.
Ja.
Genau. Da gibt es diesen Blick von oben nach unten auf die Leiche des Comedian. Ja. Deshalb ist es ja gerade so eine Einladung, die Kamera an dieser Stelle jetzt hochzufahren. Das gibt es ganz oft, diese Einstellung.
Total.
Dass Bildkompositionen übernommen werden in den Film, so gut es geht. Klappt nicht immer. Klappt es, ist auch filmisch nicht immer vielleicht unbedingt ratsam. Deshalb hat dann Snyder sich manchmal anders entschieden. Ne? Aber ganz oft denkst du, ja, genau so habe ich das in dem Comic auch gesehen.
Ja, genau. Also es ist schon irre. Und aus dem Grund funktioniert es auch an so vielen Stellen so saugut, diese beiden Versionen über und ineinander zu legen. Genau, und ich, wie gesagt, es war trotzdem eine Menge Arbeit, aber ich habe immer wieder gedacht, boah, ist voll geil, ey, dass das funktioniert. Und dann die Leute, die ich da so ein bisschen habe Probe gucken lassen, die waren alle auch ganz fasziniert und haben gesagt, wow, ich sehe, dass es den Style ändert von Real Life zu Animation, aber ich kriege das irgendwann fast gar nicht mehr mit.
Ja. Ja.
Weil das so flüssig ist, irgendwie.
Ist das reine Spielerei für dich gewesen? So? Einfach eine Sache, auf die du einfach mal Bock hattest? Oder wie würdest du es?
Es ging ein bisschen so los, würde ich sagen, als Spielerei. Und dann kam, als ich dann merkte, dass das tatsächlich irgendwie auch funktioniert, kam einfach der Wunsch dazu, ich habe dann damals übrigens tatsächlich, dann als ich jetzt über Anfang des Jahres sind wir in Skiurlaub gefahren, wo ich nicht Ski gefahren bin, sondern Watchmen-Comic gelesen habe.
Wirklich?
Weil ich ja nicht an meinem Edit arbeiten konnte, weil ich den zu Hause gelassen habe. Also habe ich mir den Comic mitgenommen und auf der Zugfahrt schon gelesen. Und während die anderen Ski fuhren, las ich dann nochmal wieder den Comic. Und dabei dachte ich halt wieder, boah, ist das ein geiler Comic, ist der unfassbar gut, wegen all den Dingen, die wir jetzt schon besprochen haben.
Ja.
Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, nicht nur eine Spielerei, diese Geschichte ist einfach so unfassbar geil und deep. Und ja, der Snyder Cut ist schon auch ein toller Film, ne? Also ich mochte den ja, sonst hätte ich das gar nicht gemacht. Also ich mache nicht von Filmen ein Fan-Edit, die ich doof finde. Also es gibt Leute, die machen das, um die besser zu machen. Ich sehe darin keinen Sinn, sondern ich will Filme, die ich liebe, irgendwie da reintauchen und die da meine Version machen und im besten Fall sie sogar verbessern quasi. Das müssen andere dann entscheiden, ob man das schafft. Aber während ich das Comic so las, dachte ich wieder, boah, das ist so lohnenswert, weil das so eine Wahnsinnsgeschichte ist, die auch dieses Superhelden-Genre ja wirklich nochmal auf den Kopf stellt. Und das ist so aktuell wiederum. Ne? Dann, das war ja kurz vor der Inauguration von Trump und so. Also ne? Dann gibt es auch wieder diese politischen Parallelen, wo du denkst irgendwie, ja, meine Güte. Und da entstand dann dieses Gefühl von, nee, also das ist jetzt natürlich ein bisschen viel gesagt, weil wie viele Leute sehen meinen Fan-Edit, aber das ist so eine große aktuelle und besondere Geschichte, die verdient es einfach, in einer besonderen Art und Weise als Fan-Edit dargestellt zu werden. Und deswegen war es mir dann irgendwann auch egal, als aus 4 Stunden 20 wurden und aus 4 Stunden 20 dann sogar in der letzten Version 4 Stunden 30, weil ich noch 2 Hooded Justice Sequenzen aus der Fernsehserie mit eingebaut habe.
Das hast du nämlich auch gemacht, ne?
Ja,
das habe ich. Ah, genau, da habe ich überlegt, wurde das in diesem Under the Hood noch verarbeitet?
Nee,
das war tatsächlich aus der Fernsehserie.
Genau, das war aus der Fernsehserie. Weil ich auch dachte, hier hat man mal, also du hast ja die ganze Zeit, wo über diese Minutemen geredet wird,
ja,
und dann hast du ein paar Rückblenden im Snyder Cut, wo die sich streiten oder so, aber du siehst die nie in Action. Also diese alten Superhelden aus den 30ern. Und da gibt es in der Fernsehserie einfach 2 tolle Szenen mit dem Hooded Justice, der ja auch der Grund ist, warum es diese Superhelden überhaupt gibt und so weiter. Und dann habe ich gedacht, komm, die nehme ich auch noch mit rein, weil die so geil sind und man halt endlich dann mal diese Superhelden in Action sieht. Oder zumindest einen davon.
Das also sind die Stellen, wo du die Comicvorlage dann doch verlassen hast.
Ja,
ne? Also nämlich dann, wenn du dich bei der Serie bedient hast, das sind also einmal die Sache, wo der Hooded Justice, also diese Leute, die den Laden überfallen und so kaputt macht und wie er dann die Hintermänner des Ku Klux Klanes da auseinandernimmt und dann ja eben nochmal, wie der große Squid auf die Stadt fällt und für Millionen von Toten sorgt und diese junge Christen, Sektenleute da, die da also nochmal die Menschen für Jesus begeistern wollen. So, das ist, da hast du also sozusagen die Comic-Vorlage verlassen.
Genau, ja. Weil also, und ich würde argumentieren, auch der Watchmen-Comic hat ja noch ganz viele kleine Nebengeschichten, die so nebenan laufen. Also von daher, das ist zwar keine aus dem Comic, ne, mit diesem kurz bevor der Squid kommt, quasi auf diesem Jahrmarkt mit diesen Sektenleuten.
Ja.
Aber es passt einfach wunderbar in diesen Comic und bereitet eben die Ankunft des Squid auch wahnsinnig gut vor.
So. Mhm. Ja.
Deswegen fand ich das eine gute Idee. Wobei auch hier muss ich zugeben, dass das nicht auf meine Mist gewachsen war.
Das ist,
ja, ich habe mich ja eben bei dem sogenannten, bei einem anderen Fan-Edit bedient, der schon Squid Cut hieß, weil der sozusagen die Elemente aus der Fernsehserie, wo der Squid kommt und dazu gehört diese Jahrmarktsgeschichte, die hat der schon mit eingebaut. Ich habe das dann um die animierten Dinge noch erweitert, sodass du quasi viel mehr von dem Squid siehst als in der Fernsehserie, weil da ist es wirklich nur eine sehr kurze Sequenz. Mein Fan-Edit ist im Grunde eine Mischung aus, also ich habe ein Fan-Edit von einem anderen Fan-Edit gemacht, kann man sagen. Und das muss man schon dazu sagen. Und ich bin so froh drum, weil hätte ich das alles selber machen müssen, es wäre nicht unter einem halben Jahr Arbeit an dem Ding gegangen. Definitiv. Ja. Also da steckt so schon so viel Arbeit drin. Und ich bin so froh um die Arbeit, die mir der Kollege abgenommen hat vorher.
Ja.
Ich habe ihn auch extra gefragt, ob das okay ist. Und dann hat er so, ja, klar, logisch, super, schick mir das Ding und so. Da sind die Fan-Editor ja dann untereinander auch sehr großzügig.
Das ist geil.
Ja.
Ich hab mich erst gefragt, also ist es eine faszinierende Spielerei oder ist das sozusagen von der Komposition des Comics irgendwie stimmig, dass du die animierten Sachen reingeschnitten hast und die überlagert hast? Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, das ist vollkommen stimmig. Ich habe gedacht, es ist eine Geschichte der Gleichzeitigkeit, The Watchmen. Es ist eine Textur aus unterschiedlichen Erzählungen, könnte man sagen. Die liegen nicht zufällig übereinander, sondern die sind sehr klar aufeinander abgestimmt. Jede Erzählung hat ihr eigenes Recht, ne, könnte man sagen.
Ja,
also die könnte für sich ganz alleine bestehen. Man könnte also jeweils nur eine einzige Erzählung aus dem Ganzen rausnehmen, die verfolgen, stringent verfolgen, und dann hätte man eine in sich stimmige, schlüssige Erzählung. Davon gibt es mehrere, die sich aber überlagern, wie so eine Textur, könnte man sagen. Also nicht chaotisch, sondern, ne, wie so eine Textur. Und das kommentiert sich gegenseitig, verwebt sich ineinander und findet gleichzeitig statt. Und die Gleichzeitigkeit, Zeit, ist total wichtig für dieses Comic, weil Dr. Manhattan ja grundsätzlich alle Zeitebenen gleichzeitig sehen kann. Und genau das ahmt der Comic ja im Prinzip auch nach, indem immer, das wird immer wieder nach hinten gesprungen, die Entstehung der Minutemen und so weiter, wird wieder nach vorne gesprungen, hin und her und zurück und so weiter. Die Black Freighter, eine Piratengeschichte und so. Und all das ist irgendwie so gleichzeitig. Das ist irgendwie das Merkmal, finde ich, ne? Die Gleichzeitigkeit. Total. Und das finde ich so faszinierend, dass also die Gleichzeitigkeit sozusagen fortgesetzt wird in den verschiedenen Cuts, also Snyder, der Animationsfilm, der Black Freighter Film, die Mockumentary und jetzt dein Cut, der sich eigentlich total sinnig daran anschließt und sagt, okay, ich mache jetzt weiter mit dem ineinander verweben und
ja, genau,
ineinander
geil.
Das ist total cool. Also da dachte ich so, ja, finde ich auch irgendwie künstlerisch vollkommen nachvollziehbar, das zu machen. Das ist eine gute Idee. Passt dazu.
Ah, schön. Ja, super. Also, so genau hatte ich darüber noch gar nicht nachgedacht, aber ich nehme die Erklärung, Goofy. Das ist fantastisch.
Ja, die fiel mir, ich habe ganz immer wieder so, was ist das eigentlich für eine Geschichte? Mhm. Zeit ist ja auch deshalb wichtig, fällt mir jetzt gerade erst auf, während wir miteinander reden. Du hast ja gerade gesagt, das sind 12 Kapitel.
Mhm.
Ja. Und jedes Kapitel steht für eine Stunde, ne?
Genau.
Denn wie das heute unsere Klimaforscher machen, die immer wieder sagen, Achtung, wir nähern uns der 1,5 Grad Marke, oh, wir haben sie gerissen und so weiter. So stehen ja auch die Forscher vor der Doomsday Clock und sagen immer, es ist 5 Minuten vor Nuklearkrieg, es ist 3 Minuten vor Nuklearkrieg und so weiter. Also, und die Uhr wird immer wieder eingeblendet. Ne? Also zwischen den Kapiteln wird immer wieder diese Doomsday Clock eingeblendet. Und 12 Kapitel ergibt 12 Stunden. Also das heißt, das Thema Zeit ist halt wichtig für die ganze Komposition dieses Werkes.
Und diese Superhelden heißen ja nun auch Watchmen.
Hm.
Also das Wortspiel zwischen Leuten, die quasi aufpassen,
ja.
Watchmen, und den Urmenschen. Also,
okay. Ja.
Also Uhrenmenschen.
Dann ist es natürlich auch witzig, dass die erste Gruppe Minutemen heißt.
Ja, genau.
Also
genau.
Zeit ist wiederkehrendes Ding.
Total.
So.
Total.
Ja.
Zeit ist eins der Grundthemen dieses Comics. Genau.
Genau, und deshalb dachte ich, eine Geschichte der Gleichzeitigkeit ist irgendwie ein schlüssiges Wort. So.
Total. Das ist eine fantastische Erklärung, ehrlich gesagt. Also, und ein fantastischer Blick auf den Comic drauf, weil genau darum geht es ununterbrochen.
Ja.
Genau um diese Gleichzeitigkeit und das wird durch x Wortspiele, Watchmen, Minutemen, diese Doomsday Clock, dass der Vater von dem Dr. Manhattan ein Uhrmacher
Richtig.
War.
Genau.
Es wird immer wieder breitgetreten quasi.
Ja, genau.
Durch andere Metaphern und andere Bilder. Und wie gesagt, man merkt das nicht immer, obwohl fett als Titel Watchmen steht.
Ja, stimmt.
Ja,
und überall Uhren zu sehen sind.
Genau.
Ne? Ja, stimmt.
Es ist aber faszinierend. Und es ist natürlich intendiert, ist überhaupt keine Frage.
Ja, ja, klar. Man kriegt es geradezu aufs Auge gedrückt. Und dann habe ich mich weiter damit beschäftigt, so gedanklich, dass es interessant ist. Also die Leute stehen. Das ist eine Geschichte für uns eigentlich, Watchmen, finde ich. Die Leute stehen irgendwo vor der großen Katastrophe, aber sie machen eben weiter mit dem, was sie so machen. Sie kämpfen gegen das Böse, sie treiben ihre Karriere weiter voran, sie lesen Comics, sie verkaufen Zeitungen, weißt du? Sie tragen Schilder durch die Gegend, wo draufsteht, das Ende ist nah. Man zieht sich eine Maske auf und verprügeln Verbrecher und so. Also alle machen einfach irgendwie immer so weiter, als würde nicht demnächst die Welt untergehen. Und das fand ich auch faszinierend. Auch das ist eine Form von Gleichzeitigkeit.
Total.
Und die betrifft uns eigentlich auch, weil wir sehen eigentlich auch der Klimakatastrophe entgegen. Wir wissen genau, was passiert, wir wissen genau, was kommt. Und dann wissen wir aber nicht genau, wie wir damit umgehen sollen. Und dann sagen wir, ja gut, dann gucke ich mir jetzt halt mal die Watchmen an oder so.
Genau. Also,
treibe meine Künstlerkarriere weiter oder gehe auf Rudeltalk-Tour oder was man halt so macht, ne?
Ja.
Weil man halt Mensch ist und lebt. Aber alles passiert auch da gleichzeitig. In einer ganz komischen Art, wo man irgendwie sagen müsstet ihr nicht eigentlich mal euch jetzt ein bisschen mal so darauf ausrichten, was da jetzt auf euch zukommt, vielleicht Maßnahmen ergreifen, keine Ahnung, euch absprechen.
So. Ja, und das ist so irre, dass du das so, wie du das schilderst und umreißt, weil das ist, finde ich, einer der Riesenreize sowohl des Comics als auch der Verfilmungen und auch jetzt gerade meines Fan-Edits, dieser Kommentar zum Leben.
Ja.
Und es ist eben nicht einfach nur eine Superheldengeschichte von irgendwelchen, und auch nicht nur, okay, es sind ein paar abgefragte Superhelden, aha, sondern das Ganze ist ein total philosophisch und nihilistischer, an vielen Stellen, also mindestens existenzialistisch, wenn nicht sogar nihilistischer Kommentar über das Leben.
Ja.
Und über den Menschen und seine merkwürdige Gefangenheit in Nichtigkeiten.
Ja.
Das
ist schon Alan Moore. Wir haben uns auf das Thema geeinigt und ich hatte den Comic bisher digital, hab den auf einem iPad gelesen und dann habe ich gedacht, nee, jetzt kaufe ich mir den nochmal auf Papier, also als in gedruckter Fassung. Und dann habe ich mir dazu nämlich auch V for Vendetta gekauft.
Ah, ja.
Das ist der andere große Alan Moore Comic. Genau. Und da drauf auf dem Cover zu sehen ist die Maske von Guy Fawkes, heißt er, glaube ich, was Anonymous jetzt immer für ihr Logo benutzt, ne? Diese Hackergruppe Anonymous. Das ist diese grinsende Maske. Und die Geschichte ist auch von Alan Moore geschrieben und die ist auch super toll und die ist auch so eine apokalyptische Erzählung, die in einem totalitären Regime spielt. Also da ist England bereits dann schon, da ist die nukleare Katastrophe eingetreten in der Geschichte und England ist zu einem autoritären Staatssystem geworden. Und es gibt so unglaublich viele Parallelen auch zum Trump-Amerika, dass es einen manchmal richtig schüttelt. Ja. Das ist, also beide Bücher, obwohl die schon älter sind, sind total tolle Kommentare auf unsere Jetztzeit. Bisschen erschreckend toll.
Echt
tolle
erschreckend.
Kommentare.
Ja.
Genau.
Ja.
Bei V for Vendetta heißt der Slogan immer Make Britain Great Again.
Echt?
Ja, ohne Scheiß.
Das gibt's ja gar nicht.
Aber es ist wirklich irre, ja. Es ist schon wirklich irre. Also Alan Moore hatte da irgendwie so ein Feeling auch so. Der hat eben, das war auch ein politisch wacher Mensch, also bei V for Vendetta schreibt er im Vorwort, wenn die Thatcher-Jahre in England nicht schon irgendwie verrückt gemacht haben, der hat es ja eh nicht begriffen. So. Also der sah, ich habe das Gefühl, der befand sich in einer ganz ähnlichen Stimmung damals, wie wir uns heute, in der wir uns heute auch befinden.
Ja. So, sehr. Ja gut, und das war ja nun eben auch Höhepunkt des Kalten Krieges, ne? Also ich meine, wie gesagt, haben wir neulich mal drüber gesprochen, irgendwie 83, heißer Herbst,
ja,
in Bonn 1,2 Millionen Menschen auf der Straße, um gegen die Pershings zu demonstrieren. Also für alle unsere jüngeren Zuhörer, Bonn war mal die Hauptstadt Deutschlands. deswegen war dort die Demonstration. Ja. Also wenn ihr euch fragt, wieso fahren die nach Bonn? Also,
ja, wieso fahren die nach Bonn? Genau.
Das war mal die Hauptstadt unseres Landes.
Genau.
Vor dem Mauerfall.
Verrückt eigentlich, aber genau, richtig. Weißt du, und ich habe jetzt auch, als ich mir dein Edit angeschaut habe, nochmal daran zurückgedacht und überlegt, das war schon auch ein irres Lebensgefühl. Im Rückblick fühlt sich das ein bisschen so an. Manchmal tendiere ich dazu, mich über mich selbst und uns ein bisschen lustig zu machen und so sagen, ja, haha, irgendwie hat mir Angst vor dem Atomkrieg, ne? Aber das war gar nicht mal so unähnlich zu dem, wie wir uns heute fühlen.
Ja.
Kommt mir so vor.
Ja, das kommt mir auch so vor.
Und diese Geschichten bringen mir das plötzlich wieder sehr nah.
Ja.
Wir haben, damals haben wir The Day After in den Schulen gesehen. Ne? Also wie sieht der Tag nach dem nuklearen Katastrophe wohl aus? Genau. Und so. Und damit haben wir uns beschäftigt. Was passiert, wenn die Atomraketen einschlagen? Wo gehe ich dann hin? Wo stecke ich meinen Kopf hin? Und so. Irre.
Und Und auch da gibt es ja die Geschichten, wo es quasi relativ knapp war, dass es zu einem Atomkrieg tatsächlich hätte kommen können.
Ja. Ne?
Also Anfang der 60er Schweinebucht,
genau.
Kuba-Krise.
Ja.
Aber dann auch noch mal später gab es irgendwelche Zwischenfälle, wo die russischen, also irgendwelche Computer nicht funktioniert haben und die dachten, da fliegen Raketen auf sie zu. Und die quasi schon kurz davor waren, den Knopf zu drücken.
Ja.
Und dann hat irgendein General oder sowas gesagt, stimmt. Nee, Leute, lass uns noch mal warten. Das, ja. Das machen wir jetzt nicht. So, also so wirklich haarscharf.
Ja,
würde es uns heute alle nicht mehr geben. Oder genau. Wir hätten drei Köpfe oder so. Also,
genau. Ja, genau.
Das ist schon, ja. Ist schon krass.
Es ist krass und vielleicht, ich weiß nicht, kann einen das auch ein bisschen ermutigen vielleicht irgendwie? Also, weißt du, wir haben uns alle schon mal tot gewähnt. Die ja. Welt war schon mal ja. Heftig untergegangen und so. Also, klar, gegen eine Klimakatastrophe, weiß ich nicht. Ne, gut, wir können gegen eine Klimakatastrophe vielleicht genauso wenig ausrichten wie gegen einen drohenden nuklearen Krieg oder so. Aber, weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch für uns immer noch Grund zur Hoffnung. Es ist damals ja. Weitergegangen, wieso soll es nicht diesmal auch irgendwie gut gehen?
Würde ich nun auch hoffen, wobei auch die Geschichte natürlich zeigt, dass es große Katastrophen wie die Pest gab oder ja. Zwei Weltkriege, die, also natürlich ging es irgendwie weiter, aber halt mit einer Menge Opfern und mit einer Menge negativen Folgen. Also es ging nicht immer so aus, dass es kurz vorher keinen Atomkrieg gab, ja. das schon. Aber andere Katastrophen sind natürlich eingetreten, muss man ja mal ehrlicherweise sagen.
Ja, ja. Stimmt. Ja.
Aber was ich noch sagen wollte, was auch noch eins der Grundthemen von Watchmen ist und weshalb das auch, finde ich, so stark ist, weil er ja als eine der Hauptfragen die Frage stellt, wer kontrolliert die Leute, die denken, sie kontrollieren das Geschehen?
Ja, richtig.
Sozusagen.
Who watches the Watchmen?
Und hier sozusagen mit abgehalfterten, skrupellosen Superhelden dargestellt, die sozusagen sich aufmachen, um das Böse zu besiegen und um die Welt, Rorschach Justice Matters, ja, also der wirklich von Gerechtigkeit besessen ist, aber dabei dann Methoden anwenden,
ja.
die einfach so grauselig und gruselig sind.
Ja.
Und du natürlich, also diese Frage, ne, wer spielt sich auf, die Welt zu retten?
Mhm.
Und gibt es irgendjemand, der darauf achtet, dass der, weil man natürlich oft die Erfahrung macht, dass jemand, der denkt, er kann die Welt retten, die Welt unter Umständen noch in viel größeres Chaos stürzt. Also who watches the Watchman?
Mhm. Ja? Genau.
Ja, und das finde ich als Thema auch nochmal stark, weil du ja, ja, wie das immer so ist, in allen Ideologien und jetzt, ich meine, auch Trump spielt sich als Retter auf. So. Hitler hat sich als Retter aufgespielt.
Ja.
Wir alle spielen uns immer mal wieder gerne als die Retter auf, als die, die es besser wissen als irgendwer.
Ja.
Und dann irgendwie, sich irgendwie klarzumachen, dass das immer wieder ganz schnell kippen kann. Und obwohl du her eine Ziele und irgendwas hast, ne, keine Ahnung, plötzlich kippt es ins Totalitäre. Ja, also das passiert einfach so schnell. Und auch damit setze ich Watchmen eben, finde ich, auf einer spannenden Ebene auseinander, weil er das politisch zeigt mit Nixon, aber dann eben auf dieser individuellen Wir sind Superhelden-Ebene auch verhandelt. Also,
ja.
also man kann nicht nur auf die bösen Politiker zeigen, sondern, ja. sondern auch die die, mit denen man sich identifizieren möchte, die doch die Superhelden sind, auch die kippen.
Genau. Ja, und das ist letztlich auch der, könnte man sagen, der Ausgang der Geschichte. Denn um den nuklearen Krieg zu verhindern, müssen eben mehrere Millionen Menschen sterben.
Genau.
Und es gibt dann eben so zwei Akteure. Einer davon ist Dr. Manhattan, der mittlerweile jeder menschlichen Regung sozusagen enthoben ist. Für den er betrachtet Menschen wie Ameisen, Er kann auch keinen großen Unterschied mehr zwischen einem lebenden und einem toten Körper feststellen, weil so rein materiell und strukturell ist das für ihn im Prinzip dasselbe. Und das heißt, der ist damit auch jeder moralischen Entscheidung enthoben. Das ist ihm ganz egal, ob irgendjemand jetzt mal sterben muss oder nicht. Während der Rorschach, dieser gruselige Held, der am erbittertsten für das Gute kämpft, weil er nämlich die Bösen bestrafen will. Also für das Gute kämpfen bedeutet für ihn die Bösen bestrafen vor allen Dingen. Genau. Und alle Mittel anzuwenden, um an die Bösen ranzukommen, damit er sie dann bestraft. Dieser Schwarz-Weiß-Typ, der bleibt sozusagen auf dieser individuellen moralischen Ebene stehen und sagt, es ist mir scheißegal, ob die Welt untergeht oder nicht, es müssen auf jeden Fall die Bösen bestraft werden, fertig. Und Da heben sich die anderen so auf die, sozusagen auf die überpersönliche Ebene, lösen das Problem, könnte man sagen, aber verraten damit auch jede Menschlichkeit und jede menschliche Moral, ne? Und genau. Sie handeln dadurch eigentlich dann totalitär. Also
total. Ja.
Das Totalitäre ist dann letztlich die Lösung für das menschliche Dilemma, dass der Mensch sich gegenseitig auslöscht. Das ist halt. Und das ist ein böser Kommentar, weil natürlich will Alan Moore nicht sagen, wir brauchen ein neues totalitäres Regime, sondern das ist eben, wie du meinst, das ist irgendwie eine existenzialistische Aussage über das Leben, ne? Also.
Ja, genau. Übrigens habe ich auch noch mal gedacht, also auch spannend, der Comic. Oder die Geschichte hat ja auch sogar einen religiösen Kommentar. Also Dr. Manhattan ist ja quasi eine Art Gott, zu einer Art Gott geworden, kann man sagen, und wird auch tatsächlich so bezeichnet von die Vietminesen, knien vor ihm nieder und beten ihn an und so, nachdem er sie kaputt gebombt hat, weil er ist einfach halt der Stärkere, klar, dann verneigt man sich, so, also,
ja.
Aber spannend finde ich, der ist ja eigentlich der Gott der Philosophen. Der ist dieser Kubrick'sche Monolith, der Gott, der keine Gefühle hat.
Ah,
der Gott, der über Raum und Zeit steht. Der Allmächtige, der alles tun kann. Der quasi, der unbewegte Beweger, wenn du so willst. Das ist Dr. Manhattan.
Ja.
Also Alan Moore hat diese Art von Gott als Superheld in seinem Comic verewigt.
Das ist schon verrückt.
Und ich habe natürlich so als Christ dann immer, wenn ich den gelesen habe, hat ja auch eine sehr sympathische Seite irgendwie und auch eine gruselige und so weiter, ist auf jeden Fall eine super spannende Figur. Und dann habe ich immer gedacht, ja, ist schon Wahnsinn. Und die Christen haben, also das ist genau der Gott der Philosophen, der am meisten Sinn macht. So. Und Christen glauben an so einen gekreuzigten, dahergelaufenen Lumpenprediger.
Ja,
so.
Ja.
Das ist schon eine sehr, sehr andere Art von Gott. Also ich finde, wir reden ja manchmal bei Hossa Talk über das christliche Gottesbild und so. Und ich finde, beim Watchmen-Lesen oder auch beim Gucken, wenn man so will, ist mir noch mal so deutlich geworden, was am christlichen Gottesbild so dermaßen anders ist als an einem meinetwegen empiristischen Gottesbild oder so.
Ja, ja. Ja, sehr interessant. Ja. Auch wenn Dr. Manhattan das immer wieder für sich ablehnt, ne?
Ja.
Er sagt, es gibt keinen Gott und wenn es einen gibt, dann ist er bestimmt nicht so wie ich.
Nee.
Aber was Göttlicheres als Dr. Manhattan gibt es in dieser Geschichte eigentlich nicht.
Nee, genau. Ja, genau.
Tja, also, wie ist dein Fazit? Hat sich's gelohnt? All die Arbeit?
Total. Ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, da stecken echt viele, 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 viele Stunden drin. Mhm. Die Rückmeldungen, die ich so aus der Fan-Edit-Community kriege, sind sehr begeistert. Die
Leute finden
es ziemlich geil. Ja, das gefällt mir, also freut mich natürlich tierisch.
Ja.
Ich finde, auf jeden Fall hat sich's gelohnt. Gut, die Frage ist natürlich immer, so ein Fan-Edit, den sehen ja nicht viele Menschen. Also ich mache das ein bisschen für mich.
Ja.
Und für mein Gefühl, dass ich eine Version eines Filmes, den ich sehr liebe, geschaffen habe, die ich beim nächsten Mal, wenn ich diesen Film gucken werde, dann angucken will. Ne? Dann dann muss ich mich nicht zwischen drei Snyder-Cuts entscheiden, sondern dann habe ich meinen eigenen Edit gemacht und ich weiß, der ist super.
Ja.
Jetzt ist natürlich die große Frage, nachdem ich, keine Ahnung, 100 Stunden mit diesem Film verbracht habe, werde ich mir den jemals ansehen?
Ja.
Es kann gut sein, das nicht.
Ja, ja.
Aber es könnte ja sein.
Es könnte ja sein. Und ich meine, es ist ja eine wahnsinnig irgendwie auch kontemplative Art, mit Film umzugehen, also mit dem Medium zu arbeiten. Ja, so. Also,
definitiv.
Leute, die das jetzt hören, können die dann irgendwo sich anschauen? Oder,
ja,
oder
wie, klar.
Kannst du den verfügbar machen, sozusagen?
Ja, ja. Also ich kann, wenn euch das interessiert, schickt mir eine Nachricht, eine Mail irgendwie, dann schicke ich euch einen Link, da könnt ihr euch den runterladen und ihn dann angucken. Ich empfehle ihn, auf einem 16:9 Screen zu gucken, weil er viel auch mit den, was ich ja sehr gerne mache, hat mir auch beim letzten Mal drüber gesprochen, mit den Filmformaten spielt.
Ja, stimmt.
Also auch hier lege ich quasi die optischen Brüche und optischen unterschiedlichen Ebenen drauf. Also auch das ist für mich ein Ausdruck von dem, was das Comic macht.
Ja.
Genau, und das wirkt, glaube ich, am besten, wenn man das auf einem 16:9 Screen sieht, sozusagen.
Stimmt, über das Bildformat haben wir gar nicht geredet heute.
Genau, über das Bildformat haben wir nicht geredet. Ja, aber ist auch nicht, man kann auch nicht über alles. Und in diesem Edit steckt echt so viel drin.
Ja.
Ich habe ja auch zum Teil eigene Montagen gebaut. Also, das ist dir bestimmt nicht aufgefallen. Aber nee. Da steckt tatsächlich auch noch einiges an eigener kreativer Arbeit drin.
Darüber habe ich mich geärgert, dass ich die anderen Versionen nicht so gut kenne, dass ich das erkennen konnte. Es hat öfter mal den Moment gegeben, wo ich gedacht habe, war das jetzt Jay oder war das jetzt der Ultimate Cut oder was habe ich gerade gesehen? Dass ich das nicht nachvollziehen konnte, das hat mich manchmal ein bisschen geärgert, so muss ich sagen. Ich habe schon überlegt, schaffst du es, alles zu gucken, aber ich habe da nicht deine 4-Stunden-Version und dann noch die 3,5 Stunden Ultimate Cut und so, das hätte ich
auch nicht. Da bist du verrückt.
Hätte nicht hinbekommen. Aber das hätte mich wirklich sehr interessiert. Das hätte ich gebraucht, um es beurteilen zu können, um wirklich beurteilen zu können, was du da im Einzelnen gemacht hast.
Ja. Aber Gofi, ich find's ja gar nicht so, also ich freue mich natürlich, wenn es Nerds gibt, die den Film in- und auswendig kennen und die dann auch sehen, was ist und so. Aber meine Frage ist ja natürlich, okay, du hast das angesehen, das ist meine Version dieser Geschichte quasi.
Ja.
Und meine große Frage ist natürlich, hattest du dabei Spaß? War das, hat es dich reingezogen? Weil das interessiert mich viel mehr, als ob du jede Kleinigkeit entdeckt hast, wo ich noch ein paar Spielereien gemacht habe. Das ist für mich nicht so wichtig.
Ja, du hast mich reingezogen in die Story und ich habe eine größere Wertschätzung jetzt nochmal für Alan Moore's Watchmen, muss ich sagen. Das gerade durch diese große Nähe zum Comic, das finde ich, wird der Sache einfach gerecht. Es macht es ein bisschen mühsamer. Es ist verständlich, dass für die Kinoversion von Snyder, dass da ein paar Darlings gestorben sind. Ne? Also vollkommen nachvollziehbar, weil da geht es natürlich um das immersive Filmerlebnis. Du willst da reingezogen werden und durchgezogen werden und so. Das ist eine richtige Studie, finde ich, dein Edit. Aber das hat mir großen Spaß gemacht, ja.
Ja, sehr schön. Also nochmal, falls irgendjemand von euch denkt, jetzt würde ich das gerne mal sehen, schickt mir eine Nachricht, eine Messenger, WhatsApp, was auch immer. Ich schicke euch einen Link, dann könnt ihr euch das runterladen.
Voll cool.
Und zwar in einer sehr guten Qualität, also 1080p, 5:1 Sound, also das macht schon auch Spaß.
Ja.
Ist ja auch ein Actionfilm, also gibt auch tolle Actionsequenzen, also es macht Spaß, diesen Film von mir aus auch auf der großen Leinwand zu gucken oder so.
Ja, ja, stimmt. Ist wirklich hervorragende Bildqualität, ja. Cool.
Okay, jo.
Ne?
Haben wir das,
ja.
Ist schön, einmal im Jahr über Fan-Edits reden. Damit machst du mich glücklich, Gofi.
Ja. Ja, das will ich doch. Ich will, dass du glücklich bist.
Damit machst du mich glücklich.
Ich kann euch übrigens sagen, worüber wir das nächste Mal sprechen. Das nächste Mal, der nächste Talk von Cobains Erben oder wie der Podcast dann heißen wird, erscheint am 28. April. Und da reden wir über die Frage, was ist so geil an Bach? Denn auf unserer Hossa-Talk-Rudel-Talk-Tour, da treffen wir den Ludger. Ludger ist professioneller Musiker. Und der kann uns das genau erklären, er kann uns auch was demonstrieren. Und wir zwei Klassik-Dummies, wir setzen uns mal einfach bei dem Ludger hin und sagen, hä, was ist denn eigentlich so geil an Bach? Und dann wird der Ludger nämlich als erstes sagen, nee, Bach ist nicht Klassik, das ist Barock. Aber das das werden wir ihn dann alles fragen.
Sehr geil, da genau. Freue ich mich schon drauf.
Ja, ey. Genau, das könnt ihr euch also in 2 Wochen anhören. Aber jetzt habt ihr erst mal schön Spaß mit den Watchmen.
Und Gofi, was sagen wir dem Tod?
Auch nicht heute.
Richtig.
Bis auf lange Zeit.
Macht's gut. Schön, dass ihr zugehört habt.
Haut rein. Bye-bye. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.